Wir sind heute da, um auf Gottes Wort zu hören. Und darum möchte ich jetzt noch beten, bevor ich mit der Predigt anfange und ihn bitten, dass er zu uns redet. Vater im Himmel, Jesus Christus und Heiliger Geist, der dreieinige Gott, bitte begegne du uns jetzt und zeige uns, was dir wichtig ist für unser Leben. Bitte mach unsere Herzen bereit, dass wir hören und aufnehmen können, was du uns sagen willst. Amen. Wir müssen halt wieder mit meiner Visage Vorlieb nehmen, weil ich heute schon Begrüßung gemacht habe, aber wir werden es überleben. In unserer Minikirche haben wir interessante Diskussionen gehabt über die Bibeltexte zum König Saul und dem König David. Und ich denke, ihr anderen wahrscheinlich auch, so wie ich gehört habe. Die beiden sind ja ganz unterschiedlich gewesen in ihrem Verhalten gegenüber Gott. Und das Zeugnis, das in der Bibel ausstellt, könnte unterschiedlicher nicht sein. Ihre Geschichte lehrt uns etwas darüber, was es bedeutet, Gott nachzufolgen, mit Gott zu leben. Ich möchte heute auf zwei Aspekte eingehen, wo mir in der Geschichte vom Saul und dem David aufgefallen sind. Das erste ist auf Gottes Zeitplan warten und das zweite ist das Heilige achten. Auf Gottes Zeitplan warten. Dem David und dem Saul seine Geduld. Gott nachzufolgen bedeutet, in der Geduld zu wachsen. Schon der Apostel Paulus hat für Christen in Kolossä betet und hat ihnen das auch geschrieben, dass er für sie betet, dass Gott ihnen Kraft gibt, um mit Ausdauer und Geduld ihren Weg zu gehen als Christen. Schauen wir uns mal an, wie es beim Saul mit der Geduld ausgesehen hat. Im 1. Samuel 13 wird erzählt, wie der Saul in den Krieg gezogen ist mit seinem Heer gegen die Philister. Das verfindet der Nachbarvolk von den Israeliten. Die beiden Völker haben schon länger in einem angespannten Verhältnis nebeneinander gelebt. Die Philister haben die Israeliten 40 Jahre lang unterdrückt. Und auch zu der Zeit, wo der Saul König war, haben die Philister immer noch einen grossen Einfluss ausgeübt auf die Israeliten. So hat es in ganz Israel keine Waffen gegeben, weil die Philister die Israeliten verboten haben, zum Schmieden zu haben. Sie haben das Schmiedhandwerk war verboten. Sie haben keine Waffen können herstellen. Also man sieht, die Philister haben die Israeliten noch ziemlich im Griff gehabt. Und darum war es auch ein ziemlich ungleicher Kampf gewesen, wo der Saul mit einem kleinen, unbewaffneten Heer gegen ein mehr als 10-mal so grosses Heer der Philister gezogen ist. Und die Philister haben natürlich Waffen gehabt. Man versteht, dass der Saul nervös war. Zwar hat er gewusst, dass Gott ihn als König eingesetzt hat und er ist gesalbt worden und er hat Gottes Segen gehabt und Gottes Hilfe ist ihm auch zugesagt gewesen, aber er hat irgendwie auch gewusst, also wenn Gott uns nicht hilft, dann haben wir einfach keine Chance gegen die Philister. Dann werden die uns einfach platt machen. Und eigentlich hat er können wissen, dass eben nur mit Gottes Hilfe überhaupt eine Chance bestanden hat. Und doch hat er sich in dieser brenzigen Situation dann so verhalten, als ob alles auf ihn ankommen würde und nicht auf Gott. Der Samuel sollte kommen zu einer vereinbarten Zeit, der Prophet Samuel, um noch ein Opfer darzubringen und Gott bitten um seine Hilfe für den Kampf. Und als Samuel dann nicht zur vereinbarten Zeit gekommen ist, er ist zu spät gekommen, da hat der Saul Geduld verloren und hat gefunden, dann bringe ich das Opfer lieber selber da. Weil die Leute haben schon angefangen davonlaufen, den Mut verlieren, seine Soldaten. Da hat er gefunden, tue ich lieber das Opfer selber da bringen. Dann kann ich weitermachen, zum nächsten Schritt gehen. Und dann vielleicht auch zum Angriff gehen. Kurz darauf ist der Samuel gekommen und hat dann das Verhalten vom Saul scharf verurteilt. Er hat zu ihm gesagt, du hast hörig gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Der Saul hat nicht auf Gottes Zeitplan gewartet. Wo es brenzlig geworden ist, hat er die Sache selber in die Hand genommen. Tief in ihm drin hat er nicht darauf vertraut, dass Gott ihm beistehen wird, wenn er sich an das hält, was Gott ihm aufgetragen hat. Tief innen hat er gedacht, nein, irgendwie jetzt, wenn er jetzt nicht kommt, Gott jetzt nicht kommt, dann muss ich auch gleich selber machen. Und so hat er gehandelt. Und da können wir uns fragen, wie es uns selber mit der Geduld geht in unserem Leben. Wie geht es uns mit der Geduld, wenn wir warten müssen auf Gottes Eingreifen? Wenn wir schon 3-mal gebetet haben, schon 5-mal oder schon Jahre gebetet haben und er hat das Gebet noch nicht erhört. Nehmen wir die Sache dann irgendwann selber in die Hand und gehen Wege, wo wir eigentlich wissen, dass sie nicht in Gottes Sinn sind? Oder bleiben wir ihm treu und achten darauf, dass wir weiter auf seinen Weg gehen und unser Leben nach seinem Willen ausrichten? Aber schauen wir mal, wie es beim David war mit der Geduld. Der David, ich denke, alle kennen die Geschichte, ist schon als junger Mann zum König gesalbt worden. Er hat aber dann noch einige Jahre müssen warten, bis es so weit war und er König geworden ist. Sein Weg hat ihn als Hofmusiker an den königlichen Hof geführt, zum Saul. Und später ist er Anführer worden vom Heer vom Saul. Wo der David dann grossen Erfolg hatte als Heerführer, hat der Saul angefangen, ihn als seinen grössten Rival anzuschauen und hat ihn umbringen. Der David war dann einige Zeit auf der Flucht vor dem Saul. Und als er so auf der Flucht war, hat er einmal die Gelegenheit gehabt, den Saul umzubringen. Wir haben den Text auch gelesen in der Minikille. Der Saul ist nämlich zufällig in der gleichen Höhle aufs WC gegangen, in der der David sich versteckt hat mit seinen Männern. Hinten im Ecken haben sie sich versteckt und vorne ist der Saul, hat er seine Notdurft verrichtet. Und der David hätte ihn können umbringen und seine Männer haben gesagt, schau jetzt ist die Gelegenheit, jetzt bring ihn um, dann kannst du König werden. Du sollst doch König werden. Doch der David hat den Saul verschont und hat den Saul nicht ausgelöscht. Und David seine Begründung zeigt, dass er auf Gottes Zeitplan hat können warten. Er hat zu seinem Mann gesagt, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Der David hat gewusst zwar, dass er König werden wird, weil er zum König gesalbt worden ist. Er hat aber darauf vertraut, dass Gott ihn zu seiner Zeit in das Amt einsetzen wird. Es wäre damals nicht unüblich gewesen, den amtierenden König zu beseitigen und das Königtum an sich zu nehmen. Das ist öfters passiert und bei so einer günstigen Gelegenheit haben seine Männer sogar gesagt, der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Also Gott hat dir die Gelegenheit geschenkt, pack sie. Aber der David hat sich das Königtum nicht selber nehmen. Er hat in dieser Situation nicht eigenmächtig gehandelt, sondern hat warten, bis Gottes Zeit da ist. Lass uns wie der David sein. Lass uns nicht versuchen, den Weg abzukürzen, wo Gott uns führen will. Manchmal kann es vorkommen, dass uns der Weg lang und mühsam vorkommt. Und auch wir sind jetzt als Impulskirche 2 Jahre unterwegs und könnten fragen, wo ist die Frucht? Wieso ist nicht mehr passiert bis jetzt? Wieso sind nicht mehr Leute dazugekommen? Ist nicht gewachsen? Wieso gibt es immer noch Schwierigkeiten? Wir könnten sagen, ja, wenn das jetzt so gut funktioniert, dann machen wir doch etwas anderes. Gehen wir in eine andere Gemeinde, wo es mehr Leute hat, wo es besser läuft. Und ich glaube, da brauchen wir Geduld und den Heiligen Geist. Wo der David gesalbt worden ist, heisst, dass er den Heiligen Geist bekommen hat. Und ich glaube, der Heilige Geist hat in dieser Situation, wo er das Königtum hat an sich nehmen konnte, den Saul umbringen glaube, er hat ihm wie eine Unterscheidungsfähigkeit gegeben. Jetzt ist es nicht dran. Es ist ja nicht so, dass der David nie jemanden umgebracht hat. Ja, David war Heerführer vom König Saul im Heer. Das wäre nicht das erste Mal gewesen. Das war sicher nicht der Punkt gewesen. Es ist einfach, er hat wie gewusst, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Noch nicht der Zeitpunkt für das. Dass der David Gott vertraut hat und auf seinen Zeitplan vertraut hat, zeigt sich auch in der überaus riskanten Handlung, dem König Saul dann einen Zipfel vom Gewand abzuschneiden und noch mit ihm zu reden, wo der Saul wieder aus der Höhle rausgegangen ist. Wie das heisst, der Saul hat 3000 Soldaten von seinen besten Soldaten dabei gehabt und der David nur 400 Obdachlose. Das heisst, es waren ruchlose Männer, die grosse Probleme hatten und Schulden. Und es war ja riskant, um dann den Saul zur Rede zu stellen. Doch der Saul ist bei all seiner Überlegenheit und bei all diesen Kriegen, die er hatte, so entwaffnet von Davids Wohlwollen und Respekt ihm gegenüber, dass er gebrüllt hat und davongezogen ist, ohne dem David das Haar zu krümmen. Der Saul war wie entwaffnet. Und als Christen und auch als Chile glauben wir, dass Gott Grosses mit uns vorhat. Auch mit uns als Impulschile in Andelfingen. Er hat uns vor 2-3 Jahren auch verschiedene Verheißungen gegeben, die uns ermutigt haben. Er hat die Verheißung gegeben, dass er etwas Neues wachsen lassen will. Dass er schon dran ist, Neues zu schaffen. Und er hat zu verschiedenen von uns auf unterschiedliche Art und Weise geredet. Zu jemandem in einem Traum, zu anderen in Bibelversen. Und das hat uns ermutigt, um den Weg einzuschlagen. Und auch diese Form von Kirche anfangen und die Herausforderung anzunehmen. Darum lass uns wachsen in der Geduld und nicht versuchen, den Weg abzukürzen. Weil wir haben einen Gott, der mit uns zum Ziel kommt. Ihm können wir vertrauen. Und sein Zeitplan ist der beste. In unserer Geschichte ist die Salbung zum König, ein wichtiger Begriff, der immer wieder vorkommt. Der Saul und der David sind beide zum König gesalbt worden. Die Salbung ist im Alten Testament eine Handlung, die ausdrückt, dass jemand für eine bestimmte Aufgabe ausgewählt worden ist, für eine besondere Aufgabe. Neben den Königen sind vor allem Priester für ihren Dienst im Tempel gesalbt worden. Die Salbung war auch eine Autorisierung zu dieser Aufgabe, eine göttliche Autorisierung. Und der Empfang vom Heiligen Geist hat eben auch dazugehört. Im Neuen Testament ist einerseits mal Jesus Christus, der Gesalbte. Christus ist das griechische Wort für der Gesalbte. Der Christus ist der Gesalbte. Und das drückt aus, dass Jesus von Nazareth, der von Gott gesalbte König und Priester ist. Er ist für uns beides der König über die ganze Welt, über alles, was ist, der Chef über unser Leben. Und er ist auch der Priester, der uns verbindet mit Gott, dem Vater, der die Verbindung herstellt und unsere Beziehung zu Gott zurückführt. Andererseits ist im Neuen Testament auch von der Salbung von den Gläubigen geredet, von den Nachfolgern von Jesus. Als Nachfolger von Jesus sind wir Menschen, die Gott zu einer bestimmten Aufgabe ausgewählt hat. Dass wir Nachfolger von Jesus sind, das bedeutet ja, dass wir zu dieser Salbung oder zu dieser Berufung Ja gesagt haben und angefangen haben, in dieser Berufung zu leben. Und die Erwählung oder die Salbung beinhaltet zuerst einmal, dass wir Gottes Kind sind. Es ist eine Erwählung vom himmlischen Vater, der zu dir und mir sagt, du sollst mein Kind sein und ich will dir Vater sein. Im Epheser 1,5 heisst es, Gott hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade. im Unterschied zum Alten Testament ist, im Neuen Testament, in der Zeit, in der wir jetzt leben, die Salbung für alle Christen da. Damals haben die Priester eine Salbung bekommen und die Könige. Aber heute sind eigentlich alle Menschen eingeladen, Kind von Gott zu werden. Und alle haben die Bestimmung auch, die Kind zu sein von Gott, aber auch ein Licht zu sein in der Welt. Zuerst hat Gott uns berufen, seine Kinder zu sein, als seine Kinder zu leben. Und unter seiner Fürsorge dürfen wir leben und gedeihen. Dann hat er uns aber auch dazu berufen, heisst ein bisschen weiter unten im Epheser, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Wir sollen also so leben, dass Gott dadurch gelobt und geehrt wird. So werden die Menschen ihn durch unser Leben und unser Reden, durch unser Sein erkennen, erfahren. Er wird unser Leben wird auf ihn hinweisen und wird wie ein Wegweiser sein zu ihm. Und da will ich uns fragen, bist du dir bewusst, dass du von Gott gesalbt bist? Dass er dich ausgewählt hat, lang bevor du auf die Welt gekommen bist? Und dass er etwas Besonderes mit dir vorhat? Und dass beim Bau von seinem Reich er ganz besondere Aufgaben für dich parat hat? Als Christen dürfen wir uns auf die Erwählung stellen, die Gott uns Jesus Christus schenkt. Die Botschaft vom Evangelium ist nicht, lebe deinen Traum, mach was immer du für richtig haltest, dann findest du Erfüllung. Das wäre eine selber gemachte Salbung, eine selber gemachte Berufung. Sondern die Botschaft vom Evangelium ist, Gott hat dich gerufen. Gott hat Jesus Christus alles gut gemacht für dich. Gott möchte dich in seiner Familie und in seinem Team haben. Leb als ein Kind von Gott und wachs in der Beziehung zu ihm. Leb zu seiner Ehre und du wirst Erfüllung finden. Jetzt und bis in Ewigkeit. Erfüllung, weil ich denke, das ist der Zweck von unserem Leben, das ist der Sinn von unserem Dasein, dass Gott uns geschaffen hat, in einer Beziehung zu ihm zu leben und zu seiner Ehre zu leben. Wenn wir uns bewusst auf die Salbung berufen, die Gott uns, Jesus Christus, gegeben hat, dann können wir neu Mut und Kraft bekommen, um ausdauernd und geduldig auf dem Weg weiterzugehen, wo Gott uns geführt hat und wo er uns führen will. Darum lass uns auf die Salbung draufstehen, wie auf dem Fels. Die Salbung, die ist in Gott begründet und in seinem Wort und nicht in uns selber. Wir richten unser Vertrauen dabei nicht auf unsere Fähigkeiten oder auf andere Menschen, sondern auf Jesus Christus. Er hat eine gewaltige Macht, die uns befähigen kann, um auch unter schwierigen Umständen und auch bei Herausforderungen ausdauernd und geduldig auf diesem Weg zu bleiben und das Bekenntnis zu Jesus festzuhalten und Jesus zu bezeugen, dort, wo wir im Alltag sind. Es hat im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder Christen gegeben, schon die ersten Christen und dann immer wieder bis heute, die inhaftiert und gefoltert worden sind und trotzdem Kraft hatten, um Jesus zu bezeugen, an Jesus festzuheben. Und ihr Zeugnis hat bewirkt, dass viele andere Menschen auch angefangen haben, an Jesus zu glauben oder ihrem Glauben ermutigt worden sind. Weil diese Christen haben vor ihrem inneren Auge gesehen, dass es eine Dummheit wäre, Jesus, das ewige Leben, der ewige Schatz, für vergängliche, kurzfristige Annehmlichkeiten und Freiheiten aufzugeben. Wir haben eine Salbung von Gott bekommen, seine Kinder zu sein und zu seiner Ehre zu leben. Und das ist wertvoller als alles andere, was wir haben auf dieser Welt. Dann der zweite Punkt, das heilige Achten. Dem Saul und dem David sind ihren Umgang mit dem Heiligen. Die vorher erzählten Geschichten vom Saul und dem David zeigen auch, wie die beiden mit dem Heiligen umgegangen sind. Gott ist heilig und alles, was zu ihm gehört, ist ebenfalls heilig. Dem Saul ist ja vom Samuel vorgehalten worden, Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Die Gebot oder Weisungen von Gott haben dem Volk Israel gezeigt, wer Gott ist und was ihm wichtig ist. Seine Gebote zu missachten, bedeutet auch, Gott zu missachten. Und indem der Saul das Opfer selber dargebracht hat, man kann ja fragen, wieso ist das so schlimm gewesen, dass er das Opfer dargebracht hat. Aber er hat damit eigentlich den Dienst von einem Priester gemacht. Er hat das gemacht, obwohl Gottes ausdrückliche Gebot besagt, dass nur Männer aus dem Stamm Levi und aus dem Geschlecht von Aaron für den Priesterdienst zugelassen worden sind. Das ist im 4. Mose 18, steht das. Und das Gebot hat derselbe missachtet, als er das Opfer dargebracht hat, statt auf den Samuel zu warten, wo hat dürfen das Opfer darbringen. Der Saul hat einfach wenig Respekt gehabt vor dem, wo Gott heilig war. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Er ist als König verworfen worden und sein Königtum ist nicht, hat keinen Bestand gehabt. Das heisst, dass seine Nachkommen, sein Sohn ist nicht König geworden, sondern es war nachher fertig gewesen, nach seinem Tod. Am David, sein Umgang mit dem Heiligen war anders gewesen. Wo er den Saul hätte umbringen können und es nicht gemacht hat, ist der Grund nicht Eigennutz gewesen, so ja, es ist jetzt besser für mich, wenn ich ihn noch leben lasse. Sondern seine Begründung war, dass das so der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte, meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und dann heisst es noch weiter, dass er der David auch seinen Mann verboten hat, um dem Saul etwas anzutun. Der David hat anerkannt, dass der Saul von Gott zum König gesalbt worden ist. Für ihn ist der Saul der Gesalbte vom Herrn gewesen. Und der Gesalbte vom Herrn anzutasten, hätte bedeutet, gegen Gott selber vorzugehen. Und das hätte David nicht wollen. Auch wenn bereits sichtbar worden ist, zu dem Zeitpunkt, dass der Saul sich nicht bewährt hat als König, wo nach Gottes Wille regiert, hat David seine Ehrfurcht vor Gott ihm verboten, den Saul anzutasten. Und obwohl David den Thron in dem Moment schon ganz nahe vor sich gesehen hat, ist Gott ihm wichtiger gewesen. Der David hat wie einer gelebt, wo Gott für das Wertvollste haltet, was er hat. Schneller König werden, wohlhabender, einflussreicher und berühmter zu werden, das ist für ihn offenbar weniger wichtig gewesen, als Gott zu ehren und mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gott nachfolgen bedeutet, ihn über alles andere zu stellen. Ihn für den zu halten, der kostbarer ist als alles, was wir auf dieser Welt haben können, wo wir erreichen oder besitzen können. Weil alles, was wir hier erreichen und besitzen können, das wird vergehen. Es ist für eine gewisse Zeit da. Es ist zwar schön, es ist wertvoll, aber es wird vergehen, es ist vergänglich. Wir werden es wieder abgeben, wenn wir mal sterben. Gott aber ist ewig. Wenn wir Gott nachfolgen wollen, kommt darum immer wieder die Frage an uns an, in welchen Lebensbereichen bist du, bin ich, versucht, die Schätze von dieser Welt über Gott zu stellen oder Sachen, die uns einfach in unserem Leben sehr wichtig und wertvoll sind, über ihn zu stellen. Wir kommen immer wieder in Situationen als Christ, und das ist kein Zufall, wo unsere Haltung auf die Probe gestellt wird. Verhalten wir uns wie Nachfolger von Gott oder wie Menschen, die ihr Leben letztlich unabhängig von Gott gestalten und bestimmen wollen? Haben wir Ehrfurcht vor Gott oder ist uns unser finanzieller und sozialer Erfolg wichtiger? Wenn es zum Beispiel um Ehrlichkeit im Geschäft geht, um Redlichkeit beim Ausfüllen von der Steuererklärung, um Treue in der Ehe, um Lauterkeit in der Sexualität, um Aufrichtigkeit in Beziehungen. Oder wenn es darum geht, unseren Glauben zu bezeugen, da wo wir Gelegenheit dazu bekommen. Sind wir dann bereit dazu oder schweigen wir, weil die Anerkennung der Menschen uns wichtiger ist als die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Der Saul und der David sind beide zum König gesalbt worden. Beide haben die Aufgabe bekommen, Gottes Volk zu führen. Sie haben beide die gleiche Berufung gehabt. Doch auch wenn sie beide gleich gestartet haben, war ihr Ende doch sehr ungleich gewesen. Der David hat sich als ein König erwiesen, der bei all seinen Fehlern und all seinem Versagen doch immer wieder Gottes Nähe gesucht hat und dem David sein Königtum hat Bestand gehabt. Eigentlich bis heute kann man sagen, weil der David ist eigentlich, Jesus ist der Sohn Davids. Es ist in seiner Linie ist es bis zum Messias gegangen und der David ist wie ein Vorbild, nicht ein Vorbild für Jesus, aber ein Bild wurde für den gesalbten König, der kommt und wo wird er Lösung bringen für Israel und die ganze Welt. Und David, sein Königtum hat Bestand gehabt. Im Saul, sein Königtum dagegen hat nur sehr kurz bestanden, weil er Prioritäten auf Vergängliches gesetzt hat. Ich denke, der Unterschied zwischen diesen beiden Königen war nicht, dass der Saul fehlerhafter war als der David. Auch der David hat offensichtliche Schwächen und recht schlimme Versagen gehabt in seinem Leben. Aber der David ist bei dieser Ehrfurcht vor Gott geblieben. Und wenn er versagt hat, ist er wieder umgekehrt und hat um Vergebung und Hilfe gebeten. Der Saul dagegen ist nicht umgekehrt, sondern hat mit aller Kraft versucht, selber eine Lösung für seine Probleme zu finden. Das sieht man dann bei verschiedenen Beispielen, dass er sich gerechtfertigt hat, was sich probiert hat, rauszuschwätzen. Dass er gleich hat wollen, geehrt werden vom Samuel vor dem Volk, nachdem er eigentlich das Falsche gemacht hat. Ja, er hat einfach Prioritäten anders gesetzt. Am David, seinem Vorbild, können wir uns orientieren. Lass uns wie er auf Gottes Zeitplan warten. Gott wird mit jedem Einzelnen von uns zu seinem Ziel kommen. Auch mit dir. Glaubst du das? Auch mit uns als Impulskirche wird er zu seinem Ziel kommen. Er hat uns gesalbt und uns erwählt, um seine Kinder zu sein. Um in einer Beziehung zu ihm zu leben. Und das ist unsere Ausgangslage, dass er uns gesalbt hat, dass er uns gerufen hat. Wir dürfen auf diese Salbung draufstehen, wie auf einem Fels. Lass uns geduldig weitermachen, dort, wo Gott uns Aufgaben gegeben hat. Verschiedene von uns sind immer wieder im Gespräch mit Leuten, haben Möglichkeiten, um von ihrem Glauben zu erzählen. Menschen, die plötzlich offen werden. Lass uns dort dranbleiben, weil es sind Samen, die wir ausgüssen, ausstreuen und wo auch werden Frucht bringen zu seiner Zeit. Lass uns nicht aufhören mit dem. Aber auch wenn wir miteinander unterwegs sind, als Christen in der Minikirche, lass uns dranbleiben, einander zu ermutigen, füreinander zu beten, einander zu unterstützen und einander so zu helfen, dass wir in unserem Alltag ein Licht sein können, ein Zeugnis sein für andere. Weil wir brauchen das auch. Wir brauchen auch einander als Christen. Wir können nicht allein das schaffen. Und lass uns den Heiligen Gott immer wieder hochheben. In unserem Leben und auch in unserer Kirche. Er ist mehr wert als alles, was wir auf dieser Welt jemals besitzen oder erreichen könnten. Und alles, was wir haben, kommt sowieso von ihm. Und der ganze Schatz von unserem Leben ist in ihm verborgen. Amen.